Inzwischen ist es ja doch etwas herbstlicher geworden da draußen und damit stehen auch viele der großen Herbstmarathonläufe in Deutschland vor der Tür. Das heißt also, viele von euch stecken jetzt wahrscheinlich schon mitten in der Marathonvorbereitung und genau das ist heute unser Thema. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Runner's World Podcast Folge, die sich eben diesem schönen Thema der Marathonvorbereitung widmet und was man da so alles richtig und vielleicht falsch machen kann. Damit ihr das aber nicht macht, bleibt gerne weiter dran und hört euch unsere umfangreiche Podcast-Folge dazu an mit ganz vielen Experten-Tipps und Tricks, wie euch die Vorbereitung bestens gelingt und ihr dann fit an der Startlinie steht. Dabei schon mal viel Erfolg und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ja, wie fangen wir denn an?
Ja, so ganz normal. Es sei denn, jemand hat eine außergewöhnlich gute, außergewöhnliche Idee eines Einstiegdrehs.
Nein, ich habe nur die Idee, dass natürlich jetzt in den nächsten Wochen die drei, vielleicht vergesse ich jetzt auch irgendwelche Marathons, München eventuell, vier großen Herbstmarathons stattfinden. Eben mit Berlin, Köln, Frankfurt und wann ist München? Ist München auch im Herbst?
Am 9. Oktober. Und dann ist New York ja noch danach als letzter. Aber den
glaube ich. Und London ist auch dieses Jahr im Herbst.
Also es finden noch einige große Herbstmarathons statt. Und das wollen wir ja zum Anlass nehmen, um über die letzten Wochen der Marathonvorbereitung zu sprechen. Ist das schon ein Intro, Ela? Können wir so anfangen?
Auf jeden Fall. Also hiermit haben wir eigentlich schon angefangen.
Hast du gut gemacht, Henning.
Das habe ich nicht schlecht gemacht. Wollen wir einmal die Runde vorstellen, wer denn hier ist? Weil wir sind ja mehr als üblich.
Ja,
ja, stell mal vor.
Ich soll mal vorstellen? Oh Gott, das kann ich gar nicht. Ich bin doch kein Podcast-Host. Ela, du bist doch die Podcast-Hostin. Sonst egal. Also, ich bin hier, Henning. Ela ist da. Martin ist da. Und als Ehrengast sozusagen Martins Frau, die Sonja von Opel. Genau, ist ja auch Lauftrainerin. Und von daher sitzt hier geballte Expertise und Ela und ich.
Ja, und man muss da natürlich noch den Hinweis droppen, dass Sonja unsere Runner's World Coaching-Plattform lauf-coaching.de betreut und da die Expertin ist für die vielen lieben Läuferinnen und Läufer, die sich nach einem Plan vorbereiten wollen. Und unter denen sind natürlich ganz, ganz viele auch, die jetzt im Herbst eben einen Marathon laufen wollen. Und Sonja und ich auch, wir werden natürlich von unseren Athletinnen und Athleten derzeit jeden Tag mit aufgeregten Nachrichten bombardiert, weil es, wie gesagt, jetzt so in die heiße Phase geht. Und ich glaube, da gibt es so einiges, was diese Menschen drückt, was wir hier nochmal gemeinsam dann so irgendwie auf den Punkt bringen können. Fehler vermeiden, worauf man achten muss in den letzten Wochen, was so die drängendsten Fragen sind. Ich darf vielleicht mit einer starten. Ein Klassiker, Sonja wird es wissen, Henning wird es als Coach auch kennen, Ela kennt es vielleicht auch, also die Anfrage, okay, ich bin jetzt im Training in den letzten Wochen immer regelmäßig lang gelaufen, aber mein längster langer Lauf war doch nur 34 Kilometer, was immerhin schon viel ist. Wie soll ich denn am Tag X die 42 schaffen? Wäre es nicht sinnvoll, dass ich jetzt 3 Wochen oder 2 Wochen vor dem Marathon das nicht doch einmal im Training versuche? Kennst du auch, Sonja, oder?
Genau, das kenne ich auch.
Wir würden natürlich jetzt gerne die Antwort von dir hören.
Ganz kurz, ist das eine Frage, die nur von Marathon-Neulingen dann kommt? Wahrscheinlich, ne? Weil ansonsten wären sie ja schon mal die
tatsächlich
gelaufen. Also sie haben einfach beim ersten Mal dann Angst, okay, sie schaffen die das dann.
Guter Hinweis, natürlich. Es sind die ihre Marathon-Premiere feiern, sind meines Erachtens, ich kenne jetzt tatsächlich die nackten Fakten da nicht, ich habe die Zahlen nicht, scheinen es aber einige zu sein. Vielleicht haben die über Corona einen Mehraufwand im Training realisieren können und deswegen jetzt Bock auf Marathon bekommen. Vielleicht ist es auch so, dass dadurch, dass lange Zeit keine Marathons auch mal stattfanden, jetzt noch mehr wollen? Ich weiß es nicht, aber die Frage hat sich bei mir häufiger gestellt. Also, was ist die Antwort, Sonja?
Ganz kurz, mir ging das, als ich mich auf meinen ersten Marathon vorbereitet habe, unter deiner Feder übrigens, lieber Martin, ganz genau so. Da hatte ich genau das gleiche im Kopf und da war ich auch Novizin und dachte, wie, ich trainiere doch jetzt hier für einen Marathon, das muss ich doch einmal geübt haben, bevor ich dann quasi das im Training mache. Und meine Antwort ist, wenn ich jetzt nach vielen Jahren das selbst auch schon oft so propagiert habe, nein, wir machen ja ganz, ganz viel Training unter der Woche und dann sind die 34 Kilometer am Wochenende quasi die letzten 34 Kilometer des Marathons. Du hast ja 2 Tage vorher einen Tempodauerlauf gemacht und 5 Tage vorher Tempoläufe gemacht und das alles zusammengefasst ist mehr wert als 42 Kilometer am Stück und du wirst am Tag X die 42 Kilometer am Stück schaffen. Es gibt noch so eine zweite Klassikerfrage, die im Augenblick immer aufpoppt und das ist, der Tempodauerlauf, der im Renntempo stattfinden soll, also in dem Tempo, in dem man dann die 42,195 Kilometer laufen möchte. Und da kommt ganz oft, ja, also ich habe das jetzt geschafft, das waren jetzt 14 Kilometer, aber ich habe das gerade so geschafft, 14 Kilometer. Ich kann doch niemals in dem Tempo 42 Kilometer laufen. Und auch da ist dann immer großer Aufklärungsbedarf gefragt, dass das funktioniert, dass man am Tag X wie Zahnräder, die ineinander greifen, Tempo und Ausdauer zusammenpacken kann.
Ja, aber ich kenne dieses Gefühl gerade beim Tempo-Dauerlauf tatsächlich auch selbst, obwohl ich es natürlich besser weiß und selbst schon erlebt habe, dass es dann am Tag X beim Marathon funktioniert hat, habe ich diese Zweifel immer wieder. Also wenn ich dann ein paar Wochen vor dem Lauf im Tempo-Dauerlauf merke, boah, ey, die 14 Kilometer, die 16 Kilometer fallen mir schwer, merke ich auch immer wieder, wie diese Zweifel hochkommen. Also das ist natürlich auch einfach hart, selbst wenn man es besser weiß, finde ich.
Ja, also das Phänomen ist eben, dass man aus diesen hohen Belastungswochen heraus diese Trainings dann realisiert und am Tag X, also am Marathontag, eben sehr, sehr ausgeruht ist und die Energiespeicher komplett gefüllt sind, weil man, das sollte man unbedingt tun, in den letzten 10, 14 Tagen vor dem Marathon das Training und den Energieaufwand und so weiter enorm runtergeschraubt hat. Das nennt man dann ja Tapern, die Tapering-Phase. Also das Kräfte kommen lassen vor dem Marathon ist ganz, ganz entscheidend, dass man also in den letzten 10 bis 14 Tagen wirklich das Training nochmal stark reduziert. Und nicht mehr da, das ist auch häufig so ein Phänomen, nichts mehr auf- und nachholen kann und will, was man vorher vielleicht im Training nicht hat umsetzen oder realisieren können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die letzten Tage unbedingt etwas Dampf rausnehmen.
Aber wie macht man das denn richtig? Also einfach weniger laufen oder?
Na, im Idealfall hat man einen Plan, der das so ein bisschen vorgibt, weil gerade in der Phase, ich sage jetzt mal, die Phase davor ist ja eine ganz, ganz intensive Phase. Da macht man die anstrengendsten Tempoläufe, also ich sag mal 10 mal 800, dann macht man eben, wie du schon sagst, 14 oder 16 Kilometer Tempodauerlauf, dann macht man 34 Kilometer langer Lauf. Das ist so die Peak-Woche und Tapering heißt, davon wird dann runtergefahren. Also der Umfang reduziert sich. Die Intensitäten müssen sich gar nicht reduzieren, aber es werden einfach nicht mehr 10 mal 800 gemacht. Es werden dann vielleicht noch mal 10 mal 400 gemacht, wenn überhaupt. Es wird kein Tempodauerlauf mehr gemacht, außer in der Woche, also am Dienstag vor dem Marathon noch mal so 5 Kilometer Renntempo-Check. Also es wird einfach intensiv von einer, ich sage jetzt mal, 80-Kilometer-Woche wird runtergefahren auf eine 60-Kilometer-Woche.
Ja, dann auch in der letzten Woche den Marathon mal außen vor auf 20- oder 30-Kilometer-Woche. Für das Gros der Läuferinnen und Läufer. Aber tatsächlich ist eine gute Frage von dir, Henning. Es betrifft vor allen Dingen den Trainingsumfang, also die Laufkilometer, die Laufzeit, die man pro Woche investiert. Beim Tempo darf man ruhig ab und zu immer wieder auch mal kitzeln, also ein bisschen forcieren, mindestens in dem Bereich des Marathontempos auch gehen, um so ein bisschen auch die Muskulatur natürlich auf Spannung zu halten, und auch so den Energiestoffwechsel immer wieder mal daran zu erinnern, was da am Tag X auf ihn zukommt. Aber die Umfänge werden um bis zu, jetzt muss ich, 50% mindestens reduziert in den letzten 10 bis 14 Tagen vor dem Marathon. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und dann ist ja ein auffallendes Phänomen. Zunächst ist man richtig platt in dieser Peak-Woche und dem muss man sich auch hingeben, das ist gewollt.
Also Peak-Woche ist für dich die dritte Woche.
Die dritte Woche vorm Marathon, genau. Und da sind schon viele verunsichert. Ist natürlich auch eine gefährliche Zeit. Das Immunfenster steht offen. Man hat sehr, sehr hart trainiert. Man muss gucken, dass man sich da nichts einfängt. Dann freut man sich so ein bisschen, oh, nächste Woche wird es entspannter. Und dann wird man erstmal nochmal so richtig müde, wenn so ein bisschen die erste Luft rankommt. Und dann kommt ein sehr schwieriger Bereich, weil man dann Kraft kriegt. Man hat dann eben nicht mehr intensiv trainiert, die Kilometer werden weniger. Und dann darf man nicht den Fehler machen und sagen, na gut, dann mache ich jetzt eine 120 Kilometer Radtour, weil ich laufe zwar nicht, aber ich habe so viel Energie. Genau diese Energie, die muss man dann eben schaffen, klug zu kompensieren, um sie bis an die Startlinie zu bringen. Und da verzweifeln manche, beziehungsweise da gehen dann schon die Pferde zu früh mit einem durch. Wie gesagt, indem man dann plötzlich eine Liegestütz-Challenge anfängt oder eben Rad fährt oder irgendwas anderes macht, wo man die Energie raushaut, die man aber ja eigentlich für den Marathon braucht.
Ist das wirklich so? Also drehen die Leute dann völlig, völlig durch?
Ich kenne das nicht persönlich jeder, gar nicht. Aber ich kenne einige, die muss ich streng zurückpfeifen. Ja, da muss ich wirklich sagen, ey, nein, ich schreibe in den Plan dann rein, absoluter Ruhetag. Und ganz oft muss ich das mal genau definieren und sagen, nein, kein Aerobic, kein Fußball mit den Jungs, keine Liegestütz-Challenge, ein bisschen Gymnastik auf dem Wohnzimmerteppich, ja, aber sonst nichts.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich wirklich ein echtes Beispiel. Ich hatte jetzt einen, der Meinung war, oh, ich habe jetzt mal geguckt in den letzten 14 Tagen vor dem, ist allerdings ein Halbmarathon jetzt, letzten 14 Tagen vor dem Halbmarathon wird ja nur noch ganz, ganz wenig trainiert. Das ist genau die passende Zeit, um den Umzug dann da anzusetzen, den er von, ich glaube, es war von Köln nach, weiß nicht mehr wohin. Also Umzug wollte er dann genau in diese 14 Tapering-Tage legen, weil da eben der Trainingsaufwand sehr gering war. Da muss ich dem auch so sagen, du, deine Umzugspläne, die passen viel, viel besser in die Zeit nach dem Marathon. Er hat sich allerdings, ich muss jetzt zugeben, er hat sich nicht davon abbringen lassen. Es war alles schon geplant.
Naja, lieber Martin, aber es ist auch nicht jeder Profiläufer, dass er seine Termine dann so legen kann. Dann muss man halt beim Umzug sagen, ich mache hier die Rolle des Delegierers und ihr schleppt die Kisten.
Das ist ein guter Vorschlag, werde ich ihm jetzt nochmal weitergeben.
Schreib ihm das mal, ja.
Aber ich glaube, er lässt sich darauf nicht ein. Gut, es geht da auch nicht um einen Weltrekord. Aber grundsätzlich bin ich komplett bei dir. In der Regel merkt man dann so speziell in den letzten oder sollte man in den letzten 5, 6 Tagen so merken, dass die Kräfte schon kommen und dass man so ab und zu wenigstens das Gefühl hat, boah, ich könnte jetzt Bäume ausreißen. Dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Wobei es gibt solche und solche Situationen. Oft wird dieses Gefühl dann bei vielen auch übertüncht davon, dass sie sehr nervös werden, sehr angespannt sind, was auch dazu gehört. So sich permanent hinterfragen, kann ich das, zuckt da nicht doch ein Muskel, also das kann dann so ein bisschen dieses Bäume ausreißen Gefühl limitieren, aber so von dem vom energetischen Aufwand her muss man da eigentlich in der Lage sein, in der Woche so wirklich überall Gas geben zu können. Und das muss man kanalisieren auf den Tag X, auf den Marathon. Weiterhin Füße hochlegen, Ernährung spielt ja auch eine wichtige Rolle, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, dann anpassen. Und wirklich die Tage nutzen, Kräfte zu sammeln.
Auch wer jetzt plant, also London findet ja diesmal auch nochmal im Herbst statt, in London zu laufen oder gar in New York zu laufen und sagt, oh, wir machen da eine Reise hin. Wäre mein Tipp immer, gut, die Planung ist jetzt wahrscheinlich schon durch, aber plane so, dass du anreist, aber eigentlich dir nicht viel anguckst von New York, läufst deinen Marathon und danach kannst du durch die ganze Stadt latschen und alles anschauen. Weil das machen eben auch dann viele falsch, dass sie sagen, na, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt möchte ich auch dahin und dahin und dahin, und machen 3 Tage Sightseeing und haben dann plattgelaufene Füße vor dem Marathon. Ist ja natürlich alles in Ordnung und ich verstehe auch jeden, der sagt, naja, aber das ist mir jetzt einfach wichtiger. Dann läuft man aber vielleicht keine Bestzeit.
Also aber das gilt ja auch für die Marathonmesse schon, ne? Also genau. Marathonmesse, da ist man ja auch mal gerne, selbst wenn man in Frankfurt oder Köln unterwegs ist, einfach irgendwie einen halben Tag unterwegs, schaut sich das noch an, nimmt das noch mit, steht darum. Also da versuche ich persönlich es auch immer schon am Freitag dann zu machen, wenn das Rennen am Sonntag ist. Also möglichst am Freitag schon alles erledigen, 2 Tage vorher anreisen, damit ich nicht irgendwie am Samstag da noch so viel auf dem Bein bin, weil irgendwie kriegt man dann doch immer so 20.000, 25.000 Schritte zusammen, wenn man auf so einer Messe unterwegs ist, zur U-Bahn geht, noch hin und her rennt, keine Ahnung, zum Restaurant abends noch, das ist dann irgendwie doch viel.
Wir sind jetzt ein bisschen chaotisch, kann das sein?
Aber das ist doch normal.
Das ist normal, ja. Wir hangeln uns da jetzt so einfach.
Was sind denn noch so Fragen?
Also, naja, mir ist jetzt eine Sache noch eingefallen, die ich noch kurz sagen wollte zu dieser Nervosität, die du gerade angesprochen hast. die bringt ja dann oft auch mit sich, dass man ein Wehwehchen noch viel, viel schlimmer spürt, als man es vorher vielleicht gespürt hat. Also man hatte im Training immer so ein bisschen Probleme mit der Wade und dann ist auf einmal kurz vor Marathon hat man das Gefühl, die Wade explodiert. Oder manchmal ist es sogar so, es kommt ganz was anderes. Plötzlich tut der große Fußzeh weh. Das hat mit der Nervosität zu tun. Und dann natürlich gilt abzuklären, ist da jetzt was Ernsthaftes oder ist es meine Körperwahrnehmung, die jetzt noch sensibler ist, meine Sensoren, die einfach ganz nervös in alles reinfühlen und damit muss man dann fertig werden. Und mittlerweile bin ich fast dankbar, wenn sowas ist, weil man dann sich nicht über alles andere aufregt. Also weil man dann einfach, dann denkt man halt den ganzen Tag über die Wade nach und in der Regel ist es so, man steht an der Startlinie, es geht los und die Wade ist verschwunden und es funktioniert wunderbar. Das muss man nur wissen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass eben irgendein Schmerz, ein Problemchen plötzlich zum Elefanten wird, der da im Raum steht.
Genau, die Körperwahrnehmung ist einfach natürlich in den Tagen, in den letzten Tagen vor diesem großen, großen Event, ist dann extrem geschärft. Und deswegen spürt und fühlt man da viel, viel mehr als zu den Zeiten, wo man einfach nur funktioniert und trainiert. Das ist übrigens ein Phänomen, Je leistungsstärker jemand ist, desto mehr Wehwehchen hat er kurz vorm Start. Nicht tatsächlich, sondern desto sensibler sind die Menschen für ihren Körper. Das ist unter den Eliteathleten. Wenn die einander vorher erzählen, wie es ihnen gegangen ist in den letzten Wochen, dann spielen vor allen Dingen die ganz vielen Wehwehchen, die sie in der letzten Woche vor dem Wettkampf jetzt noch hatten, eine ganz, ganz große Rolle. Also da gibt es kaum einen unter den Kipchoges dieser Welt, die nicht sagen, ich hatte Wade und mal gucken und Achillessehne hat gedrückt und so weiter. Also bei denen ist einfach die Körperwahrnehmung noch mal viel geschärfter, die sind noch mal viel sensibler. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Vorbereitung darauf, was da alles kommt, dass es eine große Herausforderung wird, dass an dem Tag X alles funktionieren muss. Also das ist schon auch so ein Zen, so eine Einstellung darauf, es wird hart an dem Tag, aber ich muss mich mit meinem Körper da auseinandersetzen und ihn hoffentlich gut durch diese 42 Kilometer irgendwie leiten und begleiten. Ne?
Ich bin ja der Sprüche-Coach. Ich habe da für diese Situation immer den folgenden Spruch. Je besser du drauf bist, je höher ist deine eigene Erwartungshaltung an dich selbst und je größer ist auch deine Nervosität. Also wenn jemand so richtig nervös ist, dann sage ich ihm, du bist deshalb so nervös, weil du weißt, da steckt richtig was in dir und du hast jetzt Angst, klappt es oder klappt es nicht. Und jemand, der weiß, oh Gott, ich habe eh nicht trainiert und keine Ahnung, was da jetzt passiert und so, der ist meistens auch gar nicht so nervös, weil er sagt, wahrscheinlich geht's eh schief. Aber wenn man so richtig nervös ist, ist das ein gutes Zeichen. Dann zeigt das einfach, ja, du hast jetzt Bock drauf und du hast
gut drauf.
Also je mehr Ausreden man vor dem Rennen findet, so von wegen, alles tut weh und überhaupt, desto besser eigentlich, desto besser
ist man. Genau,
ist tatsächlich so ein bisschen. Ich könnte dir jetzt Top-Läufer aus meinem früheren ambitionierten Laufzeit, Top-Läuferinnen
damals
benennen, damals, die wirklich vor jeder ihrer Bestzeit die größten Jammerlappen waren in den letzten Stunden, Minuten vorm Start. Also die
dich eingeschlossen?
Du natürlich eigentlich. Nein, dich. Ich natürlich nicht. Ich war natürlich nicht. Ganz, ganz anders.
Ganz
cool. Nee, aber die hast du noch kurz vorm Start angesprochen und wirklich, die konnten kaum laufen. Also die humpelten schon fast. Ja, aber ich glaube, wir müssen das Thema jetzt so nicht so extrem vertiefen. Du hattest gefragt, was noch so die häufig gestellten Fragen sind. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr relevantes Thema, ist natürlich das Thema Ernährung. Also wir wissen alle, wir haben nicht ausreichend viele Kohlenhydrate für eine Distanz von 42 Kilometern und deswegen müssen wir gucken, dass wir uns möglichst vorher unsere Energiespeicher maximal auffüllen und dann noch natürlich auch darauf vorbereitet sind, im Marathon zwischendurch uns entsprechend sinnvoll zu verpflegen. Darum drehen sich auch ganz, ganz viele natürlich der Fragen, ne? Und vielleicht sollten wir einmal auch noch mal kurz erklären, wie so eine ideale Ernährung, wenigstens rough, in der letzten Woche, in den letzten Tagen vor einem Marathon aussieht. Wo man dann ja ganz bewusst auch mit einem extrem hohen Kohlenhydratgehalt in der Ernährung spielt. Ich glaube, das ist noch mal so entscheidend. Ne?
Das ist auf jeden Fall entscheidend, denn im Marathon limitiert in der Regel nicht das Herz-Kreislauf-System in dem Sinne, dass mein Puls zu hoch geht und ich völlig außer Atem gerate. Wenn man sich ins Ziel eines Marathons stellt, sieht man da niemanden reinkommen, es sei denn, man hat jetzt irgendwie so einen Richard-Ringer-Schlussspurt hingelegt, der da schnauft und am Pumpen ist, sondern der limitierende Faktor ist die Energieversorgung des Muskels. Und deshalb ist die Ernährung extrem wichtig, dass da eben Glykogen über 42 Kilometer permanent bereitgestellt wird. Natürlich muss man das im Training trainieren, dass der Muskel auch aus den Reserven sich dieses Glykogen holt. Aber das Tüpfelchen auf dem i ist dann die richtige Ernährung im Vorfeld und die Verpflegung im Rennen, damit eben genau dieses Problem nicht auftritt, was bei den meisten so ab Kilometer 30 kommt und einen dann irgendwann zum langsamer werden zwingt. Und genau, also da ist auch jetzt eigentlich schon, ich sage, wenn wir jetzt mal sagen Peakwoche und jetzt fahren wir langsam das Training runter, lohnt es sich jetzt schon Gedanken zu machen, was esse ich denn die nächsten Wochen? Und wichtigste Regel finde ich, keine Experimente. Wenn man noch nie beim Inder war, dann würde ich die nächsten 3 Wochen jetzt auch nicht zum Inder gehen und essen. Also oder mit irgendwelchen neuen Gewürzen arbeiten oder mal jeden Morgen Backpflaumen einweichen, wenn man gehört hat, das soll gut für die Verdauung sein. Also das würde ich dann nach dem Marathon erst machen, sondern ich würde jetzt auf das setzen, wo man weiß, das vertrage ich gut, damit kann ich gut auf Toilette gehen, damit habe ich einen guten Magen-Darm-Trakt und vor allem kann ich damit gut laufen.
Ja, und was sagst du den Leuten, die so für die letzte Woche vor dem Marathon, vielleicht kann Henning auch sagen, wie er das selbst hält, aber was sagst du den Leuten für die letzten 6-7 Tage vor dem Marathon? Wir reden jetzt ja nicht über Weltklasse-Läuferinnen und Läufer, sondern über ambitionierte Läuferinnen und Läufer, die im Bereich von irgendwo 3 bis 4,5 Stunden unterwegs sind.
Ich bin weg davon, den Menschen die Saltin-Diät zu empfehlen, weil sie sehr gefährlich ist, sage ich mal. Möchte trotzdem kurz erklären, weil sie so ein bisschen einfach klar macht, was da passiert dann im Körper. Bei der Saltin-Diät geht es darum, dass man dem Körper zunächst die Kohlenhydrate entzieht.
Also ich selbst einmal kurz rein. Der Erfinder ist Bengt Saltin, ein Wissenschaftler. Nach dem ist sie benannt,
Saltin. Genau. Und also ich selbst habe die immer so gemacht, dass ich Sonntag, Montag, Dienstag, also ich habe es eigentlich nur 3 Tage gemacht, habe ich versucht, gar keine Kohlenhydrate zu essen. Also wirklich nur, man sieht ja bei den Lebensmitteln, wenn man die im Supermarkt kauft, wenn, da stehen ja immer die bei den Nährwerttabellen, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da drin. Da muss man mal drauf achten. Bei Käse zum Beispiel ist in der Regel kein Gramm Kohlenhydrat drin. Fisch, Fleisch, selbst bei Nüssen sind schon ein paar Kohlenhydrate drin. Das Weiße vom Ei ist in Ordnung, das Gelbe vom Ei hat auch Kohlenhydrate. Also einfach versuchen, 3 Tage lang möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Im besten Fall Zero. Ist am ersten Tag noch ganz lustig, wenn man mit Mozzarella und Speck frühstückt und mittags irgendwie ein Stück Gouda isst und abends Schinken mit Parmesanraspel. Dann denkt man noch, ach, das ist ja alles geschmackig so. Aber am nächsten Tag merkt man schon, irgendwas fehlt, weil man auch echt extrem schlecht gelaunt ist.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt nicht Elas Gesicht machen.
Schwer verzogen. Also man merkt...
Nein, Begeisterung war das.
Man merkt, dass die Kohlenhydrate ein ganz, also ich nenne es dann immer so, das Läufers Gold ist. Es ist einfach so wichtig, dass man Zucker im Blut hat. Und das merkt man dann spätestens am 2. Tag, dass man kein Zucker mehr im Blut hat. Und eben, wie gesagt, auch im Gehirn nicht. Man wird so ein bisschen angespannt. So, und dann macht man ja am Dienstag nochmal, was ich eben schon mal sagte, diesen Renntempo-Check, 5 Kilometer mit 2-1-2 aus, also insgesamt 9 Kilometer. Und auch das auf leeren Speichern. Um dann, also ab Mittwoch, vermehrt Kohlenhydrate zu essen. Und zwar nicht die Sahnetorte, sondern hochwertige, komplexe Kohlenhydrate. Keine Berge, aber ich sage jetzt mal zum Frühstück Haferflocken, mittags ein Teller Nudeln, abends eine Scheibe Vollkornbrot. Und das dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag kannst du nochmal ein richtig großer Berg Nudeln sein. Samstag dann schon wieder ein bisschen kleinerer Berg Nudeln. Und dann merkt man schon, wow, der Körper saugt diese Kohlenhydrate auf. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, weil es heißt ja immer, die Glykogenspeicher sind begrenzt, aber der Muskel kann angeblich bis zu 25% mehr aufnehmen, weil er einfach so eine Panik hat, weil ihm davor ja die Kohlenhydrate entzogen wurden, dass er sagt, oh weia, oh weia, oh weia, die brauchen wir. Also lagert er die doppelt und dreifach ein und dann steht man quasi mit vollgefüllten Speichern an der Startlinie. Und ja, das funktioniert, aber es ist eben so kompliziert. Man ist so schlecht drauf in diesen 3 Fett- und Eiweißtagen. Man ist eh schon nervös vor dem Marathon. Der Schuss kann nach hinten gehen, zumal wenn der Darm dann nicht mitmacht, dann kriegt man das nicht eingelagert. Also dann hat man diesen ganzen Aufwand gemacht und steht eben nicht mit vollen Speichern an der Startlinie. Deshalb empfehle ich es heute nicht mehr. Aber ich habe es jetzt so ausführlich erzählt, weil man kann es so ein bisschen in abgeschwächter Form machen. Man kann sagen, also ich mache jetzt vielleicht in der Tapering-Woche reduziere ich ein bisschen die Kohlenhydrate und ernähre mich mehr so nur von Obst und Gemüse und so ein bisschen leichter und so, um dann aber in den Tagen direkt vorm Rennen, und damit meine ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag vor allem, Samstag schon gar nicht mehr so dolle, damit man nicht so voll gestopft ist, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag extrem kohlenhydratlastig sich zu ernähren. Mit komplexen Kohlenhydraten, langkettige Kohlenhydrate, wie sie in Vollkornreis, in Kartoffeln, in, wie gesagt, Vollkornprodukten allgemein drin sind. Und weniger die Sahnetorte und die Gummibärchen.
Sorry Martin, mach ruhig weiter.
Das Problem, darauf sollten wir auch nochmal eingehen, vielleicht dezidierter gleich eingehen, Entschuldigung Henning, ist, dass die komplexen Kohlenhydrate oft auch ballaststoffreich sind und man deswegen natürlich, das hattest du aber glaube ich schon angesprochen, so ein bisschen am allerletzten Tag vor dem Rennen darauf achten muss, dass man nicht zu ballaststoffreich, speziell dann am Abend, wenn am nächsten Morgen das Rennen ist, am Abend sich ernährt, weil Ballaststoffe belasten halt den Magen und das kann man dann beim Lauf selbst gar nicht gebrauchen. Also da sollte man dann wieder so ein bisschen auf auch die Kohlenhydrat- und Nährstoffsituation dann am Abend vorher achten. Ne? Aber Henning, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
Ja, ich wollte einfach nur ergänzen, dass ich gar nicht so den Sinn dahinter sehe, heutzutage diese Saltin-Diät zu machen, weil man ja einfach mit Gels, Kohlenhydratgetränken sich prima während des Laufs versorgen kann und da Kohlenhydrate aufnehmen kann, die gut ins Blut übergehen, die dann entsprechend die Energie bringen. Deswegen die Kohlenhydratspeicher im Muskel zu überladen, um dann im Zweifel im Marathon eine halbe Stunde länger damit auszukommen, wenn ich auch einfach in der Zeit ein Gel nehmen könnte. Deswegen verstehe ich diese Saltin-Diät heutzutage nicht mehr so ganz. Ich glaube, früher hatte das eher so seine Bewandtnis, als es diese ganzen Möglichkeiten, die es halt heute gibt, in Form von Gels und Kohlenhydratgetränken nicht gab. Aber heute, ja, nee. Ich würde mich einfach ganz normal ernähren. Am Ende, wie ihr schon sagt, schauen, dass man da nichts isst, was den Magen groß belastet, dass man da nochmal einfach was Verträgliches isst, auch nicht zu viel am Samstag, weil das machen dann auch viele falsch. So Pasta-Party stopfen sich voll. Ich esse eigentlich tatsächlich deutlich weniger an dem Tag vor einem Marathon. Gerade eben zu späterer Stunde, damit am nächsten Tag Magen-Darm-System relativ leer ist. Und dann einfach mit Gels und Getränken während des Marathons. Und dann funktioniert das auch super.
Ja, das ist natürlich da so ein bisschen davon abhängig, wie gut man sowas verträgt unterm Rennen. Es gibt ja auch Leute, die da Magenprobleme haben. Das, für die ist es natürlich wichtiger, vorher auf entsprechende Kohlenhydratzufuhr zu achten, als für die, die dann tatsächlich, wie du sagst, unterwegs auch sehr, sehr viel nachfüllen können. Ja, beim Saltin spielt ja mit eine große Rolle die Theorie, dass man eben die Glykogenspeicher, wenn man sie extrem entleert, sie noch aufnahmefähiger sind, als wenn man eben das nicht tut. Ne? Das
ja, aber trotzdem sind sie ja da nicht groß genug, um einen ganzen Marathon durchzuhalten.
Das ist richtig, genau.
Und
ich finde, es klingt auch so ein bisschen trügerisch, so als könnte man nicht vorhandenes Training damit ersetzen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist nicht so.
Nee. Das Training ist immer das alles Entscheidende, das ist ganz klar. Also die Ernährung ist auch schon wichtig, aber Training ist natürlich der Schlüssel überhaupt speziell bei Marathon zum Erfolg. Also ein ausreichendes Training und entsprechende Gesundheit sind viel wichtiger als jegliche Ernährungsstrategien. Das ist auf jeden Fall richtig.
Und abschließend zu dieser Saltin-Diät, es ist ein, also man provoziert damit einen Jojo-Effekt. Also gerade die Wer sehr figurbewusst ist, ja, der Körper merkt sich alles und der Körper merkt sich diese 3 Fett- und Eiweißtage. Und dann ist der Marathon vorbei und dann macht der Körper weiter mit dem Speichern, weil er einfach sagt, das darf uns nie wieder passieren, dass wir hier so low of carbs unterwegs waren. Das heißt, man müsste danach im Marathon extrem diszipliniert sich weiterernähren, weil der Körper sonst sagt, und speichern, speichern, speichern. Von daher.
Wobei das grundsätzlich ja bei Leuten, die jetzt gar nicht irgendein Problem mit ihrer Figur haben, ist es ja gar nicht falsch, dass nach dem Marathon erstmal, das ist ja auch ein Schutz für den Körper, würde auch die Immunabwehr unterstützen, dass nach dem Körper erstmal wieder Energie aufgebaut wird und aufgeladen wird. Das ist grundsätzlich ja gar nicht falsch.
Aber das tut er ja sowieso nach einer Belastung von 42 Kilometern. Das muss man mit der Saltin-Diät jetzt nicht noch pushen.
Ja. Aber Henning, du als Veganer, wie sieht deine Ernährung? Es gibt ja viele Veganer inzwischen unter den Marathonläufern, die sind sehr gesundheitsbewusst, sehr ernährungsbewusst. Wie sieht konkret so, wie sehen da deine letzten Tage vor Marathon aus?
Ich ernähre mich tatsächlich ganz normal. Ich esse so, wie ich immer esse, weil ich die Sachen, die ich esse, vertrage. Also, und das ist schon sehr kohlenhydratreich grundsätzlich. Also bei mir gibt es oft Reis, oft Nudeln, gerade abends. Ich esse mittags Porridge mit viel Obst. Also ich mache da auch dann in den Tagen vor dem Marathon nichts anders, nur dass ich dann eben am Vortag des Marathons entsprechend ein bisschen weniger esse und versuche am Abend dann beispielsweise nicht das Riesencurry mit ultra viel Gemüse zu machen und ultra scharf, so wie ich sonst mache, sondern vielleicht einfach eine simple Pasta mit Tomatensauce. Also tatsächlich so ich sag jetzt mal Marathon-Lehrbuch-mäßig, weil ich es unangenehm finde, einfach mit so einem übervollen Magen-Darm-Trakt am nächsten Morgen erstmal rumhantieren zu müssen. Der muss ja dann auch erstmal entsprechend entleert werden. Und wenn man es dann im Zweifel nicht hinkriegt, dann steht man dann nach 10 Kilometern im Dixi oder sitzt oder wie auch immer. Und das möchte ich verhindern. Deswegen ernähre ich mich da so ganz normal wie immer. Und gehe dann eben mit Gels und Kohlenhydratgetränken an den Start. Und das ist ja was, wo ich mich in den letzten Jahren verstärkt mit beschäftigt habe und auch viel dazugelernt habe und auch sagen würde, weil du es eben angesprochen hast, Martin, dass viele ja das nicht vertragen. Ich würde behaupten, oder was heißt ich würde behaupten, das ist ja auch etwas, was man im Training trainieren muss tatsächlich. Also wie komme ich mit Gels und entsprechend der Verpflegung, die ich beim Marathon mit mir führen möchte, wie komme ich damit klar? Und man kann tatsächlich seinen Magen-Darm-Trakt trainieren. Also wenn der im Training es nicht gewohnt ist, Kohlenhydrate zu verarbeiten, dann wird das im Rennen auch nicht schaffen. Also es gibt ja durchaus Leute, die versuchen dann im Training möglichst auf Gels und Getränke zu verzichten und machen es dann nur im Marathon. Ist schon mal nicht so schlecht, wenn man sich im Marathon verpflegt, aber im Zweifel kann der Körper dann gar nicht die Kohlenhydrate so aufnehmen, wie er es könnte, wenn man es vorher im Training geübt hätte. Und man verträgt es im Zweifel nicht. Also deswegen finde ich, zu einer Vorbereitung gehört es auch, entsprechend sich damit auseinanderzusetzen, wie viele Kohlenhydrate möchte ich aufnehmen oder muss ich aufnehmen, wie viel kann ich aufnehmen und dann so seinen Weg zu finden, das möglichst zu optimieren. Und das ist etwas, was jetzt durch die Möglichkeiten der Gels und Getränke in den letzten Jahren so ins Bewusstsein vieler Athleten kam. Und man sieht das dann auch, die Leute haben nicht mehr nur ein, zwei Gels dabei. Also früher hat man ganz oft gehört, ja, ich habe hier ein Gel dabei, das nehme ich dann bei Kilometer 30. Und heute haben die Leute 8 Gels dabei, weil sie alle halbe Stunde so ein Gel reinpfeifen. Und das ist tatsächlich der, wenn man der Wissenschaft folgt und dem, was man eben verbraucht an Kohlenhydraten, das ist der richtige Weg, weil so kommt man dann nicht mit leeren Speichern im Ziel an, sondern hat tatsächlich über den gesamten Zeitraum des Marathons genug Energie und man ist im Zweifel auch dazu gezwungen, entsprechend viel Flüssigkeit aufzunehmen, weil das vernachlässigen auch viele Leute. Also die nehmen dann so einen Schluck an der Verpflegungsstation, die ja im Zweifel alle 5 Kilometer kommt, aber weil sie am Anfang noch keinen Durst haben und das mit dem Trinken auch nie gelernt haben, sind sie dann im Zweifel vorsichtig. Und das macht es natürlich auch schwer, wenn am Ende dann quasi, wenn man ist dehydriert, ich glaube, niemand ist bei einem Marathon am Ende nicht leicht dehydriert, aber wenn man stark dehydriert ist, sinkt natürlich die Leistungsfähigkeit enorm. Und dem kann man ganz einfach aus dem Weg gehen, indem man genug Energie aufnimmt, indem man genug trinkt und dann droht auch der Mann mit dem Hammer nicht so. Dann hat man am Ende im Marathon vielleicht andere Probleme, aber eben nicht, dass man energielos unterwegs ist.
Aber das Thema würde ich gerne mal mit dir diskutieren, Henning. Denn nein, das Thema Training der Kohlenhydrataufnahme. Mhm. Weil ich habe einen Athleten, der bei jedem Tempotraining Gels nimmt. Also der geht auf die Bahn, der hat dann da schon 2 Gels liegen und so. Und der schreibt das dann auch im Trainingstagebuch und berichtet mir das. Und dann rümpfe ich manchmal die Nase und sage so, naja, jetzt hast du die doch ausreichend getestet, die Gels. Du weißt doch, dass du sie verträgst. Jetzt mach's dir doch mal im Training hart, um dich dann im Wettkampf, um es dir da leichter zu machen. Also trainier doch mal ohne die Gels so. Einfach um den Körper so ein bisschen auch ihm beizubringen, naja, wenn jetzt nichts kommt, musst du trotzdem deine Leistung bringen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das leuchtet mir schon ein, aber vielleicht können wir das diskutieren. Ist es nicht besser, man macht dann eben angesprochene 10x800 und nimmt dabei 2 Gels und schafft die richtig, richtig gut? Oder man macht die 10x800 und nimmt gar nichts und schafft die gerade so, um dann im Wettkampf eben mit dem Gel dem Körper alles zu geben, was er braucht.
Ich glaube, dahinter stecken zwei verschiedene Auffassungen von Training. Und ich würde immer sagen, also früher habe ich genauso gedacht wie du jetzt am Ende, also das zweite Beschriebene, also im Training, ich habe ultra viel nüchtern gemacht. Ich laufe auch heute noch nüchtern, aber eben nur meine langsamen, entspannten Dauerläufe. Sobald es wirklich intensive Einheiten anstehen, setze ich darauf, dass ich möglichst gut verpflegt bin, weil einerseits ist der Trainingseffekt höher, weil man das Training durchziehen kann einerseits. Also es besteht nicht die Gefahr, dass man es abbrechen muss, dass man langsamer wird. Zumindest reduziert man die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich gut verpflegt und gut ernährt. Und der Körper ist dadurch nicht so gestresst und regeneriert schneller. Also das ist etwas, was in den letzten Jahren so ein bisschen ja auch die Popularität des Ganzen einfach gesteigert hat, unter Top-Athleten vornehmlich, dass sie eben gemerkt haben, wenn sie sich während des Trainings mit Kohlenhydraten zuballern, dass sie dann schneller regenerieren und wieder mehr trainieren können. Ne? Also einerseits ist der Trainingseffekt größer, weil man intensiver, länger trainieren kann und man hat einfach dann am Ende man hat sich nicht so kaputt gemacht. Also man hat gut trainiert, aber man ist nicht so kaputt nach dem Training. Und daher finde ich den Ansatz deines Athleten, den du da betreust, gar nicht schlecht. Also wieso sollte ich ein hartes, intensives Training durchziehen, wo es nicht darum geht, meinen Fettstoffwechsel zu trainieren? So, wenn man 10x800 läuft, ist man nicht im Fettstoffwechselbereich unterwegs, sondern man ist im intensiven Bereich unterwegs. Und da kann ich dann natürlich auch trainieren, die Kohlenhydrataufnahme möglichst zu optimieren. Also den Ansatz finde ich deutlich besser.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, es sind Nuancen. Also wir wissen alle, dass ohne Energie, der grundsätzlich das, was du jetzt als Trainingseffekt bezeichnet hast, ist ja ein großes Ganzes. Aber das, was man eigentlich als Trainingseffekt bezeichnet, ist ja, wie der Energiehaushalt sich verbessert beim Laufen durch eine Belastung. Also indem ich ihm durch Laufbewegung Energie entziehe. Und wenn ich das tue, indem ich schon insgesamt auf einem niedrigeren Energieniveau trainiere, dann forciere ich ja, so ist ja, das ist ja bekannt, forciere ich ja danach den Energienachschub, also wie Energiedepots, wie groß sie sind und wie sie dann wieder gefüllt werden können. Da war ja früher die Philosophie, wenn ich nüchtern laufe, kann ich diesen Effekt verstärken. Und dagegen spricht jetzt eben, was du sagst, dass man das Ganze aber in einem großen Ganzen sehen muss. Also ich will danach den Tag wieder laufen oder zwei Tage danach und eventuell nicht nur laufen, sondern auch einen langen Lauf machen. Und von daher hat es sich jetzt einfach tatsächlich in den letzten Jahren, hat es sich so ein bisschen gezeigt, dass es Sinn macht, eben nicht mit leeren Speichern die Belastungsläufe zu machen. Aber es macht Sinn immer wieder, so wie du es ja auch machst, bei lockeren Läufen oder auch mal über Tagesphasen, daher kommt ja auch das intermittierende Fasten und so weiter, Tagesphasen dem Körper mal klarzumachen, du musst oder du wirst nicht permanent Energie von mir zugeführt bekommen. Bereite dich mal darauf vor, dass es auch Stunden gibt und Phasen gibt, wo du mit einem Energiedefizit Leistung bringen musst. Also von daher ist das, glaube ich, jetzt ein wirklich spannendes und momentan auch ziemlich interessantes oder in der Szene auch heiß diskutiertes Thema. Ne?
Und ich finde ganz wichtig, hier zu erwähnen, was du gerade schon angesprochen hast, Henning, du machst lange Essenspausen über Tag. Also du bist in der Lage, dich 8-10 Stunden Leistung zu bringen, ohne dass du dann irgendwie was snackst oder so, um dann aber im Training, wenn du sagst, von deinem Körper verlangst du jetzt was, ihm dann auch Energie zu geben. Das muss man einfach einmal laut sagen, nicht, dass eben Menschen den ganzen Tag am Rumsnacken sind, um dann im Training auch noch permanent Zucker nachzuschieben, dann würde ich eben empfehlen, nee, dann lass doch wenigstens im Training mal die Nahrungsaufnahme weg oder mach's eben wie Henning, dass du halt tagsüber einfach sehr die Essenszeiten dosierst, um dann eben, wenn du Leistung forderst von deinem Körper, mit Gels zu arbeiten oder Kohlenhydratgetränken. Genau, machst du eigentlich mehr Gels oder mehr Flüssigzufuhr?
Also wenn es immer die Möglichkeit gäbe, jetzt bei Wettkämpfen sich flüssig zu verpflegen, würde ich immer auf Flüssignahrung setzen, weil man einfach dann, einerseits kann man es genau dosieren, man kann dann in die Flasche genau die Menge Kohlenhydrate reinfüllen, die man möchte, man kann die Menge Flüssigkeit reinfüllen, die man möchte und nimmt dann auch genug Flüssigkeit auf. Also es ist sonst eben, wie ich es vorhin geschildert habe, mit Gels, da weiß man, okay, da sind jetzt 30 Gramm Kohlenhydrate drin, das nehme ich. Und dann spüle ich es mit so einem halben Schluck Wasser, den ich so gerade noch gegriffen habe, mit diesen blöden Plastik- oder Pappbechern runter. Da ist man dann im Zweifel, weiß man nicht genau, wie viel Flüssigkeit man aufnimmt. Deswegen finde ich Kohlenhydratgetränke besser, aber oft halt unpraktisch. Ne? Also bei großen Stadtmarathons, ja, da stehen Tische zur Eigenverpflegung rum, aber wer das schon mal gemacht hat, der wird wissen, wenn man nicht Profiläufer ist, wo 3 Flaschen auf einem Tisch stehen, dann stehen eben bei uns Hobbysportlern 100 Flaschen auf einem Tisch und im Zweifel findet man seine Flasche nicht, weil jemand anders sie gegriffen hat. Da kann man noch so viele Fähnchen und Griffe und Verzierungen dran machen, wie man möchte. Das habe ich persönlich auch schon erlebt und das ist halt super ärgerlich, wenn man dann da seine Verpflegung nicht hat. Deswegen würde ich beim Marathon, wo ich weiß, ich habe nicht die Möglichkeit, mich flüssig zu verpflegen, würde ich dann echt die Gels halt mitschleppen.
Ist es eigentlich erlaubt, dass man von Tante Emma bei Kilometer 25 wie verabredet eine Flasche gereicht bekommt?
Im Freizeitbereich, ja.
Also jetzt bin ich ambitionierte Hobbyläuferin und gewinne vielleicht sogar meine Altersklasse, weil ich kann irgendwie 2,40 laufen oder 2,45. Damit gewinne ich nicht ganz vorne, ich bin jetzt keine Elite-Läuferin, aber so, dann kriege ich die und dann sagt jemand, ja, aber die hat von Tante Emma da ihre Flasche gereicht bekommen.
Ich glaube, da würde ich jetzt mal sagen, gibt es keine Regel für den Freizeitbereich.
Ich würde mich da tatsächlich einfach daran halten, wenn die Profis an den Verpflegungsstationen Flaschen angereicht bekommen von Betreuern, dann ist es auch für die Hobbysportler an den Verpflegungsstationen erlaubt. Und wenn das eben nicht gestattet ist, es gibt ja Marathons, wo selbst die Elite sich das vom Tisch selbst nehmen muss, dann ist es auch nicht für die Hobbysportler erlaubt. Ich habe selber schon erlebt bei Meisterschaftsrennen, wo dann irgendwelche Betreuer irgendwo standen und den Leuten irgendwelche Flaschen angereicht haben und das hat immer einen Riesenaufschrei in der Gruppe, in der man dann unterwegs war, gegeben. Aber das ist eben für im Meisterschaftsbereich.
Das sind Meisterschaftsrennen, ja.
Genau.
Ja.
Rede jetzt eher von Frankfurt, dicker Pulk, hinten 4 Stunden unterwegs.
Ey, wem es hilft und wer da seine Verpflegung absolut dann bei Kilometer 33 angereicht bekommt, ey, dann ist es halt so. Ich glaube, da wird sich niemand aufregen. Man sollte halt nur dann darauf achten, dass die Begleitperson, die da einem das anreicht, dann nicht einmal quer durchs Feld rennt und im Zweifel Leute gefährdet. Weil so Flaschenannahme, Übergabe ist ja jetzt auch nicht unbedingt leicht. Natürlich gut, wenn man nicht ganz so schnell unterwegs ist. Wobei, da ist es dann im Zweifel mehr los. Sollte man halt.
Aber da sollten wir jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. Also in der Regel läuft das ja so ab: ein Küsschen und die Übergabe deines Getränkes und noch ein Handshake mit deinen Kindern und dann geht's weiter.
Ja. Also ich finde es nur tatsächlich beim Meisterschaftsrennen, wo die Regeln eigentlich klar sind. Da finde ich es nicht cool.
Nein, darüber haben wir jetzt auch gar nicht geredet. Da sind die Regeln ja klar und an die muss sich auch jeder halten. Das ist ja logisch. Das unbedingt. Lass uns noch, sollen wir da so ein bisschen beibleiben, so die Fragen, die unsere Athletinnen und Athleten so vermehrt stellen? Eine betrifft definitiv auch nochmal die Ausrüstung. Also ich hatte jetzt zuletzt, da würde ich wirklich eure Meinung mal gerne zuhören, ich hatte jetzt zuletzt eine Athletin, die sagte, ja, ich habe jetzt meinen Marathonschuh gefunden, mit dem ich laufen will. Und die läuft auch flott. Die läuft so um die 3,25, 3,30 im Marathon. Also richtig gut. Und den bin ich jetzt einmal gelaufen im lockeren Dauerlauf, habe damit 3 Steigerungen gemacht und jetzt stelle ich den beiseite. Den will ich jetzt schonen. Was sagt ihr? Wie oft läuft man mit dem Schuh? Ich meine, man muss, das schicke ich schon mal vorweg, man muss sicherlich klar differenzieren, was für Leistungsziele jemand hat, wie lange jemand unterwegs ist, also wie ambitioniert jemand läuft. Aber was ist da so eure Empfehlung? Und dann vielleicht auch könnt ihr noch dranhängen, so wie habt ihr es selbst immer gemacht, mit dem Marathonschuh?
Was ist es denn für ein Schuh? Also ist es ein Schuh, den sie in anderer Variante schon läuft? Also geht es wirklich einfach um das Modell oder
Nee, es ist tatsächlich ein Carbon-Schuh, ein Wettkampfschuh. Es ist von ASICS, der Metaspeed, den sie da ausgesucht hat. Genau.
Ja, also da ist ja tatsächlich diese Carbon-Schuhe mit diesen dicken Mittelsohlen, mit dieser versteifenden Carbonplatte eben in der Mittelsohle, die ändert den Laufstil. Die hat einen großen Einfluss darauf, wie wir laufen, auf den kompletten Bewegungsablauf. Entsprechend sind auch die Belastungen von Muskulatur und Sehnen anders. Und das muss man im Training trainieren, weil man ansonsten beim Marathon bei Kilometer 30 merkt, boah, dieser Schuh, der fühlt sich zwar super an, aber der geht voll auf die Waden. Und dann hat man im Zweifel Muskelkater in den Waden. Martin hebt den Finger und möchte was sagen.
Nee, weil das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ihr nämlich geschrieben, sie soll mindestens einen langen Lauf in dem Schuh machen und noch zwei Tempo-Dauerläufe, also die letzten beiden Tempo-Dauerläufe in dem Schuh, also die Läufe, die sie dann auch im Marathon-Renntempo macht, 12 und 14 Kilometer waren das, oder nee, war sogar etwas mehr. Und dann hat sie geschrieben, oh, dann ist mein schöner Schuh aber schon fast kaputt, habe ich gesagt. Nein, das hält er aus.
Also ich würde auch sagen, zwei lange Läufe und zwei, drei Tempo-Dauerläufe beziehungsweise irgendwie auch mal Intervalltraining, dass man in allen Tempi-Bereichen den Schuh einmal anhatte, die Muskulatur sich anpasst. Das würde ich auch wirklich in den letzten Wochen vor dem Marathon machen, also so 5 Wochen vorher damit so loslegen, um dann zu gucken, komme ich damit klar? Im Zweifel merkt man dann auch, okay, der Schuh bringt einen Push, aber irgendwie belastet er mich auch sehr. Und dann kann man nochmal drauf reagieren, als wenn man dann in der Woche vor dem Marathon den Schuh einmal kurz einläuft, im Zweifel an diesem von Sonny erwähnten dienstäglichen Tempo-Dauerlauf zum Abschluss der Vorbereitung. Da wäre ich ganz, ganz, ganz vorsichtig mit, weil die Schuhe fühlen sich einfach anders an. Machen ganz viel mit dem Körper und von daher sollte man sich daran gewöhnen. Und ja, die Schuhe sind teuer und ja, sie sind nicht ganz so haltbar wie übliche Laufschuhmodelle, aber trotzdem kann man darin auch mal 100 Kilometer laufen vorher, ohne dass der Schuh kaputt geht. Und man hat sie sich ja auch für das Rennen gekauft und möchte den Vorteil des Schuhs am Renntag möglichst nutzen. Und wenn man den Vorteil da nicht nutzen kann, weil man sich nicht an den Schuh gewöhnt hat, ist dann hätte man das Geld nicht ausgeben brauchen. Ne? Also da muss man dann schon wissen, dass das in dem Schuhlaufen einfach dazugehört und dass man den Preis dafür, den 1 Euro pro Kilometer, den der Schuh dann am Ende kostet, dass man das einfach dann auch bezahlen muss.
Also meine Regel für das Thema Schuhe ist, der Marathonschuh sollte Kategorie Lieblingsschuh sein. Es muss ein Schuh sein, wo ich eigentlich mein Bauchgefühl gar nicht lange fragen muss, sondern wo ich weiß, ich liebe diesen Schuh. Den ziehe ich gerne an. Immer wenn ich den anhabe, da habe ich ein tolles Laufgefühl. Und natürlich, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist, aber jetzt mal ganz ehrlich, die wenigsten laufen unter 3,30, sollte man einfach in dem Schuh schon ein paar längere Geschichten gemacht haben und einfach Spaß damit haben zu laufen. Und weniger sagen, der ist jetzt aber besonders schnell und besonders leicht, deshalb ziehe ich ihn an. Man wird sich am Ende ärgern, wenn es nicht Kategorie Lieblingsschuh ist.
Aber es kann ein Carbon-Schuh sein. Also das hört man ja immer wieder. Also uns erreicht die Frage auch, lohnt sich dieser Schuh, also jetzt beispielsweise ASICS Metaspeed Sky oder also einer dieser Carbon-Superschuhe, Nike Vaporfly, lohnt der sich für Läuferinnen und Läufer, die 4 Stunden laufen oder 4,5 Stunden? Und da muss man sagen, ja, tatsächlich. Also ganz viele Untersuchungen zeigen, die Effizienzsteigerung ist oft am größten bei den Läuferinnen und Läufern, die am langsamsten unterwegs sind, weil die am meisten von diesen Schuhen profitieren. Also bei dem Vaporfly 4% hat man ja gesagt, da profitiert man ist die Laufökonomie um bis zu 4% höher. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Laufökonomie bei Hobbyläufern mit diversen Carbon-Laufschuhen um 8% höher ist. Also da kann man nicht sagen, die Carbon-Schuhe sind nur für die Top-Läufer, sondern im Zweifel sind sie am ehesten für diejenigen, die eher langsam unterwegs sind.
Oder jetzt habe ich aber schon wieder Angst. Jetzt habe ich schon wieder Angst, dass uns mancher zuhört, der sagt, ja, okay, Training fiel so ein bisschen viel aus in letzter Zeit. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt den Superschuh.
Das machen sie ja eh.
Dann habe ich die 8%, die ich nicht trainiere. rasiert habe und die hole ich mir mit dem Super schon wieder
nein,
rein.
Nein,
stimmt
nein.
Das? Ja, aber er muss trotzdem passen und Spaß machen, weil ihr habt es am Anfang klar gesagt, der geht auf die Muskulatur, man hat einen anderen Laufstil, man muss ihn gelaufen sein. Man kann nicht sagen, laufen, lass mal, mach mal erst am Marathontag und wir kaufen uns einen tollen Schuh.
Aber wenn ich mich so umschuhe, sind die Leute eh ständig in Carbon-Schuhen unterwegs. Also ich sehe so häufig einfach an der Alster, ich sag jetzt mal Jogger, ganz despektierlich, nein. Also wirklich Leute, die einfach um die Alster joggen, die haben Carbon-Schuhe an. Ja, und ich glaube, die wissen gar nicht, wofür diese Schuhe im Zweifel da sind. Sie haben die einfach gekauft, weil es die teuersten Schuhe waren. Und das ist auch bei vielen so, die dann eben im Hobbysportbereich unterwegs sind. Die haben Bock auf Laufen und die wollen mit der gleichen Ausrüstung laufen, mit der die Tops laufen, und die kaufen sich die Schuhe eh, ob sie nun viel oder wenig trainieren. Also ich glaube, am Start eines Marathons sieht man inzwischen nicht nur vorne die ganzen Carbon-Schuhe, sondern halt auch weiter hinten. Das ist einfach so.
Aber wir haben ja eben auch gesagt, das scheint ja auch teilweise Sinn zu machen, und von daher ist das gar nicht schlimm. Sollen sie ruhig machen. Mir fällt noch ein, mein wesentlicher Rat ist eigentlich, Entschuldigung, weil ich der Dame gesagt hatte, auch einen langen Lauf zu machen. Also ganz entscheidend ist, dass man vor allen Dingen in der Vorbereitung die Läufe in seinem Marathonschuh macht, die dann auch in dem Marathon-Renntempo sind. Das ist ja eigentlich so der Schlüssel. Bei vielen Freizeitläuferinnen und Läufern ist aber das Marathon-Tempo ja das Tempo des lockeren Dauerlaufs einfach. Von daher ist es dann durchaus auch angeraten, den Marathonschuh mal immer wieder beim lockeren Dauerlauf zu tragen. Also macht Sinn, der Schuh muss eingelaufen sein. Ich habe es ganz früher so gemacht, aber da waren wir ja natürlich auch privilegiert, weil wir Ausrüster hatten. Wir sind mit dem Marathon-Schuhmodell, mit dem wir den Marathon laufen wollten, alle Tempo-Dauerläufe gelaufen und haben dann 3 Wochen vorher einen neuen Schuh desselben Modells bekommen und sind den noch 2-mal gelaufen, damit wir dann so mit voller Funktionalität den noch hatten. Aber man hatte sich schon so an die grundsätzlichen Funktionen dieses Schuhs gewöhnt. So haben wir das eigentlich gemacht.
Ich möchte aber einmal auch nochmal darauf hinweisen, dass man nicht nur sich über den Schuh Gedanken macht, sondern vielleicht auch über die Sockenwahl. Oh, also gibt ja auch Thema Kompressionssocken oder nicht. Aber vor allem muss es eine Laufsocke sein, die gut passt, die vielleicht sogar am Samstag vor Marathon, wenn man nochmal footen geht, für 5 bis 8 Minuten schon mal anziehen. Und noch eine Schicht drunter Fußnägel pflegen. Und zwar nicht erst am Samstag vorm Rennen, weil manchmal ist man dann so nervös, dass man sich so in die Fußnägel reinschneidet, dass dann das ganze Zeh wehtut, sondern schon die Woche vorher einfach Fußpflege betreiben. Klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber ist gar nicht so unwichtig. Also man rennt dann 42 Kilometer auf seinen Füßen und da sollte kein Nagel drücken, da sollte keine Hornhaut irgendwie dann für eine Blase sorgen oder sowas. Das ist schon wichtig. Am besten, nachdem man gebadet hat und alles schön weich ist, und dann eben mal mit der Nagelschere und der Hornhaut raspelt und ein bisschen den Füßen was Gutes tun.
Aber man badet ja jetzt kalt, ne?
Stimmt, man badet ja jetzt kalt. Ja. Na, dann halt nur die kalt Füße baden. In ein warmes Fußbad halten und dann pflegen.
In ein kaltes Fußbad.
Jetzt ja, nur kalt geduscht also die, und gebadet. Das sind tatsächlich oft so die Kleinigkeiten, die dann den Erfolg oder Misserfolg eines Rennens ausmachen. Bin ich komplett bei dir. Also so Dinge sind wichtig. Natürlich betrifft das übrigens auch nicht nur die Schuhe und die Socken jetzt, sondern man sollte die ganze Rennkleidung, also auch die Short und das Shirt, was man am Marathontag dann nutzen will, tragen will, empfehle ich auch einmal vorher bei einem längeren Lauf mal getragen haben und sehen, fühle ich mich dann wirklich wohl, scheuert das auch wirklich nirgendwo. Das macht schon Sinn, also dass die Rennkleidung auch vorher schon mal getragen zu haben und getestet zu haben. Auch solche Dinge wie, wo passen da meine Gels rein, wenn ich selbst welche mitnehme? Wie befestige ich meine Startnummer? Wirklich das alles einmal mal nicht erst am Tag vorher durchzuexerzieren, sondern am besten mal ein Wochenende vorher oder noch besser 2 Wochen vorher beim letzten langen Lauf das alles mal zu tragen und durchzugehen. Auch die Ernährung, die ich dann am Tag des Wettkampfes, morgens vor dem Wettkampf, gehe jetzt davon aus, der Wettkampf ist so klassischerweise um 10, 11 Uhr, die ich morgens vor dem Wettkampf dann da anwenden will, dass ich da auch schon mal das esse, was ich dann eben vor dem Marathon essen will. Das kann man alles ruhig mal 2 Wochen vorher an einem Wochenende durchexerziert haben und dann da auch so im Härtetest muss ich dann da alles bewähren. Das macht schon Sinn.
Und ich habe gar nichts gegen Aberglaube. Also wir kennen ja eine Läuferin, die immer in den gleichen Höschen läuft und immer gewinnt.
Die stimmt.
Also wenn man sagt, ich habe hier irgendwie mein Glücksshirt, ey, dann zieht ein Glücksshirt an. Das ist, also ich finde es sehr wichtig, dass auch so mental man das Gefühl hat, jetzt bin ich im Race-Outfit und heute gilt's.
Ja, eindeutig. Aber die trägt natürlich auch immer dieselbe Short wahrscheinlich, weil die sich bei ihr bewährt hat.
Also
die,
ja, genau.
Die hat nicht nur mit der Siegerehrung, sondern die fühlt sich einfach auch sauwohl in der Hose. Macht genau. Schon Sinn.
Darf ich beim Thema Ausrüstung noch auf ein Thema zu sprechen kommen, bei dem ich immer Puls bekomme? Und das sind die GPS-Uhren. Ich liebe meine GPS-Uhr, weil das ist der beste Trainingsbegleiter. Und ich fing an zu laufen, da gab es die noch nicht. Und als es sie dann endlich gab, musste ich nicht mehr mit Tippex und Fahrradtachometer meine Laufstrecken ausmessen, sondern ich hatte endlich am Handgelenk jemanden, der mir sagt, wie weit und wie schnell und so. Das ist ganz, ganz,
Tippex, ganz, ganz kurz, was hast du mit Tippex gemessen?
Tippex, ich bin mit dem Fahrrad meine 10 Kilometer Hausrunde abgefahren und habe dann immer bei jedem Kilometer ein kleines Kreuzchen auf dem Weg gemacht. Und ohne Witz, das hat 10 Jahre gehalten auf dem
Tippex.
Asphalt. Tippex, ja.
Krass.
Das ist, früher hat man nicht am Computer gearbeitet, sondern mit der Schreibmaschine. Und wenn man einen Schreibfehler hat, egal. Also, heute haben wir GPS und ich finde die super. Das sind tolle, tolle, tolle Trainingsbegleiter. Aber im Wettkampf haben die nichts zu suchen. Die sind einfach dann doch nicht so genau.
Widerspruch.
Ja, aber es ist halt so.
Nein.
Doch. Also weil gerade wer sagt, ich laufe nach Pace, ich möchte unter 4 Stunden laufen, ich soll also den Kilometer in 5,40 laufen und dann läuft man los und dann zeigt die Pace-Anzeige 5,20, oh, ich bin viel zu schnell, drosselt, dann zeigt sie 6,15, oh, ich bin viel zu langsam. Das ist ein total unruhiges Gehuddel und ich sage, lass es von mir aus mitlaufen, das GPS, aber guck nicht drauf, sondern schau auf die Schilder, die der Veranstalter hinstellt.
Ja gut, aber das ist ja was anderes, da brauchst du ja trotzdem deine Uhr für. Also hier geht es darum, nicht auf die Pace-Anzeige zu vertrauen.
Das meine ich. Also natürlich die Uhr anziehen, definitiv. Aber bitte nur nach Minuten, Sekunden und den Kilometerschildern des Veranstalters sich richten und damit sein Tempo messen. Und nicht mit der Anzeige, wie viele Marathonläufer stehen im Ziel und haben 43,4 Kilometer auf der Uhr und sagen, ich bin ja viel zu weit gelaufen. Eher nicht.
Dafür gibt es aber tatsächlich eine relativ simple Lösung, um das zumindest etwas besser zu gestalten. Und zwar statt sich der aktuellen, ich glaube, ich habe es schon 20 Mal hier in diesem Podcast erwähnt, sich nicht die aktuelle Pace anzeigen lassen, sondern die durchschnittliche Runden-Pace. Und dann jeden Kilometer von Hand, immer wenn man an dem Schild vorbeikommt, das der Veranstalter hoffentlich am richtigen Punkt auch aufgestellt hat, von Hand das stoppen. Und dann hat man eben einen Durchschnitt für jeden Kilometer, was die Pace angeht. Und der ist viel genauer als die aktuelle Anzeige. Und dann hat man das eben nicht, dass die Anzeige springt von eben, man möchte 5,30er Pace laufen, dass sie mal 5,10 anzeigt und mal 6er Schnitt, sondern man sieht dann einfach ziemlich genau, okay, das ist ein Durchschnittswert und der passt sich nach 50 Metern, wenn man eine Runde neu gestartet hat, an und dann läuft man sehr gleichmäßig. Und da man das jede Runde neu startet, also jeden Kilometer, ist es auch egal, wenn die Uhr dann am Ende 43 statt 42 Kilometer gemessen hat, weil die Abweichung pro Kilometer dann sehr überschaubar ist. Also das ist tatsächlich was habe ich irgendwann mal gemacht und das ist super. Das nutze ich bei Tempo-Dauerläufen etc. Man hat dann einfach, man kann sehr gleichmäßig laufen und hat eben nicht diese GPS-Ungenauigkeit. Die wird dadurch einfach ausgeglichen.
Aber ihr seid jetzt beim Marathon schon. Wir sind eigentlich in dieser Podcast-Folge in der Marathon-Vorbereitung.
Stimmt, hast du recht.
Ja. Ihr seid schon vorausgaloppiert, ne?
Ja, aber trotzdem, aber das sollte man unbedingt üben.
Genau, man kann auch ruhig auch in der Peak-Woche beim längsten Tempo-Dauerlauf schon mal sich daran gewöhnen, dass man nicht permanent jeden fünften Schritt auf die Uhr guckt, ob die Pace wohl stimmt, sondern man sollte ja sein Renntempo auch spüren können. Man sollte wissen, okay, wenn ich Renntempo laufe, dann atme ich in so einer Frequenz, dann ist es so ein Kraftaufwand, dann habe ich so eine Trittfrequenz, so ein Kniehub, so einen Armeinsatz. Das muss man fühlen, ohne Blick auf die Uhr, um zu wissen, ob man schnell genug ist. Und das da lohnt sich jetzt die letzten Wochen vor dem Marathon, das wirklich nochmal extrem zu schulen, dieses Gefühl.
Ich hoffe, Amanal Petros hört diesen Podcast. Der hat nämlich, wer es nicht mitbekommen hat, der hat beim EM-Marathon in München wirklich am Ende gefühlt, wie Sonny gerade meinte, jeden fünften Schritt einmal auf die Uhr geblickt. Und nach hinten und nach vorne und wieder auf die Uhr und nach hinten
Ich glaube, der hat aber nicht viel gesehen beim Draufgucken auf die Uhr.
Das war eher so ein Tick dann von ihm. Mhm. Aber Ja, ist ja trotzdem super. Wir würden gern so wie Amanal Petros. Wenn ich dafür dann nur einfach ab und zu mal auf die Uhr gucken muss, reicht mir. Mach ich. Beim Thema Vorbereitung bin ich noch so ein bisschen dann tatsächlich bei der Herausforderung für ganz viele. Und da ist die Antwort immer sehr schwierig, da individuell. Wie kann ich mich mental auf einen Marathon vorbereiten? Das kommt sehr, sehr häufig. Gerade auch bei Läuferinnen und Läufern, die zum ersten Mal einen Marathon laufen. Also ich habe Respekt vor dieser Distanz. Das ist schon mal ja gut. Wie kann ich mich mental darauf vorbereiten? Und ich versuche dann den Läuferinnen und Läufern immer einmal so an die Hand zu geben, dass sie sich in eine Ruhephase begeben, wenn sie das denn mal schaffen, in einem der Tage in der Woche vor dem Rennen und mal so kilometermäßig die Strecke durchgehen. Und da muss gar kein Ergebnis am Schluss stehen, sondern dass man sich einfach mal mit dem Marathon, mit der Strecke, mit dem Drumherum wirklich ganz in Ruhe für sich auseinandergesetzt hat. Also das ist einfach den Ablauf durchgehen. Ich komme am Tag nach Frankfurt aufs Messegelände, hole dann nochmal meine Freunde am U-Bahnhof da und da. Also wirklich alles mal durchgehen. Ziehe dann meine Carbon-Schuhe an. Wo lasse ich meine anderen Schuhe? Die nimmt meine Frau. So alles, dann kommt der Start. Ich bin Startbereich, sehr wahrscheinlich, wo ist 3:30? Gucke ich nochmal nach. Das ist in Block F. Okay. Wirklich, und dann erster Kilometer. Der Coach hat gesagt, ich soll unbedingt darauf achten, nicht zu schnell loszurennen. So, dann kommt der erste Kilometer. Dann kommt der zweiter Kilometer, bin ich an der und der Brücke etwa. Also wirklich sich einmal komplett mit dem Rennen auseinanderzusetzen, mit allem, was da einen da Tolles erwartet, das Publikum, die Verwandten, die Bekannten an den und den Streckenabschnitten, irgendwelche Strecken-Highlights, aber auch eben, beim Langlauf hatte ich immer so nach der Hälfte schon mal so einen kleinen Einbruch, vielleicht kommt das da auch, was werde ich dann tun? Vielleicht mal Tempo kurz reduzieren, ein Gel nehmen und alles einmal durchgehen. Sich die Zeit nehmen, dazu wird man dann nicht, wenn man im Marathon 4 Stunden braucht, 4 Stunden brauchen, kann man meinetwegen auch, sondern vielleicht eine Dreiviertelstunde, aber das macht sehr, sehr viel Sinn, macht einem sehr, sehr viele Herausforderungen nochmal deutlich und bringt einen auch in die Situation, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann ist man eigentlich schon mental sehr, sehr gut vorbereitet. Es ist sehr viel besser, als zu sagen, da kommt irgendwann etwas, da fahre ich auch hin und dann stellt man sich und der Startschuss fällt und man ist so ein bisschen überfordert mit den ganzen Situationen. Das verhindert man, indem man vorher wirklich alles einmal ganz in Ruhe durchgegangen ist.
Ja, das macht total Sinn. Und ich finde es extrem schwierig für uns Hobbyathleten, denn auch hier habe ich einen Spruch parat und der lautet, es geht um alles und es geht um nichts. Also, dass man sich einfach so ein bisschen diese Gratwanderung klar macht, ich habe jetzt hierfür trainiert, ich setze jetzt Prioritäten, ich habe jetzt meine Familie verrückt gemacht, ich gehe an diesen Start. Aber obwohl man sich so fokussiert und obwohl man die Prioritäten so intensiv gesetzt hat, zu sagen, naja, aber es ist doch mein Hobby. Ne? Es soll mir ja Freude bereiten. Und ich bin ein Musikfreund, also ich habe dann immer irgendein Lied, was mich vielleicht durch diese Vorbereitung begleitet hat. Und das höre ich dann in den 3 Wochen Format und besonders oft. Und dann bin ich besonders gut gelaunt, wenn das läuft, weil ich mir einfach klar machen möchte, das ist hier mein Vergnügen. Ich mache das, damit ich am Ende des Tages glücklicher bin und nicht, weil ich irgendwie gestresster und genervter auf meine ganze Umwelt wirken möchte, sondern das ist hier wirklich eine Spaßveranstaltung. Und das, finde ich, sollte man sich auch immer wieder klar machen. Ja, es geht um alles. Ja, man kauft sich teure Schuhe. Ja, man trainiert intensiv. Aber vor allem soll man hier Freude haben.
Ich finde es ganz spannend, was Martin gerade meinte, dass ich wusste gar nicht, worauf er hinaus wollte, als er jetzt anfing, mentales Training, die Vorbereitung irgendwie des Mentalen, weil das ist etwas, was ich bewusst gar nicht mache. Aber alles, was du gerade genannt hast, mache ich vorm Rennen. Nur halt gar nicht bewusst. Also ich setze mich nicht hin und denke darüber nach, sondern das passiert ganz oft tatsächlich einfach, wenn ich laufe auch. Also mir passiert das beim Laufen, dass ich das Rennen dann visualisiere, dass ich das dann durchgehe, so die einzelnen Schritte. Gerade wenn ich bei einem Rennen schon mal war, die Strecke kenne, dann kann man sich das ja total bildlich vorstellen. Oder ich schaue mir die Aufzeichnung an, die es von den Rennen gibt. Also oft bei YouTube gibt es ja Berlin-Marathon 2019, kann man rauf und runter gucken. Das mache ich dann tatsächlich, aber ich speichere das bei mir gar nicht unter mentale Vorbereitung ab, aber wahrscheinlich ist es das tatsächlich. Das sind die Dinge, die man dann in so Ratgebern dazu liest. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Ja, du musst ja so ein bisschen vielleicht auch denken, wir sind ja auch jeden Tag in diesem Thema drin. Wir haben das Privileg, dass wir uns jeden Tag mit dem Thema Laufen auseinandersetzen dürfen. Es gibt eben viele Athleten und Athletinnen, die ich jetzt auch bei laufcoaching.de betreue, die haben einen sehr stressigen Job, die haben Kinder, Und die bereiten auch noch einen Marathon vor, aber denen fehlt oft die Muße, sich wirklich am Tag über die Laufstunde hinaus mit dem Thema dann noch auseinanderzusetzen. Und für die ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich muss allerdings sagen, ich persönlich habe das früher vor meinen Rennen genauso aber auch gemacht, mich aber tatsächlich auch mit allen Herausforderungen, die ich jetzt dann schon von anderen Rennen kannte, auseinanderzusetzen. Also ich war jemand, der oft sehr, sehr früh damit haderte, dass ich merke, also da ist ein Laufanspruch da, aber ich muss noch 30 Kilometer laufen. Und das bin ich am Tag vorher immer noch mal so durchgegangen. Das wird vermutlich wieder kommen, aber du weißt, du kannst über diesen Kilometer hinweg. Das musste ich mir einfach so manche Dinge klar machen. Aber auch ganz banale Dinge, also dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie komme ich an dem Morgen stressfrei an die Startlinie? Also ein Taxi fährt nicht bis in den Startbereich eines großen Stadtmarathons, das muss man klar haben, da kann man sich nicht mit dem Taxi hinbringen lassen, zum Beispiel, ja, könnte das eine Herausforderung sein, die ich vorher gemeistert haben muss. U-Bahnen in Berlin sind, wenn ich in der letzten Stunde vor dem Start damit, ja, die letzte Stunde vorher ist vielleicht gar nicht so ungünstig. Aber 2 Stunden vor dem Start in den Startbereich in Berlin fahren, die sind knallvoll. Da muss ich eventuell auch mal eine durchfahren lassen und die nächste nehmen. Solche Dinge muss ich vorher wissen. Und das entstresst mich total, wenn ich darauf vorbereitet bin. Das, wir machen das eventuell, Henning, sehr, sehr viel. Wir sind da privilegierter. Wir haben die Zeit, da jeden Tag da uns mit auseinanderzusetzen, aber viele andere eben nicht.
Mhm. Ja, ich habe es halt nur nicht unter dem Aspekt, dass das eben eine mentale Vorbereitung ist, abgespeichert, aber weil man es halt so nebenbei macht. Aber klar, wenn man sich dessen bewusst ist und das einmal wirklich für sich macht, dann ist es, glaube ich, wichtig. Und was du gerade meintest, so einmal U-Bahn-Plan anschauen, wie komme ich da eigentlich hin? Also das sieht man ja doch immer wieder, Leute dann umherirren, wo ist hier der Eingang zum Startbereich. Das ist ja auch alles in den letzten Jahren durch diese ganzen Schutzmaßnahmen und Einlasskontrollen alles deutlich schwieriger geworden. Also vor 10 Jahren ist man einfach in den Startbereich gegangen und heute muss man da irgendwie Taschenkontrollen, pipapo, und man kommt nur rein, wenn man das Bändchen hat. Ich glaube, das ist gerade für Leute, die es zum ersten Mal erleben, gerade jetzt in Berlin, echt krass. Also ein großer Stressfaktor, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man das nicht kennt.
Was man in den Wochenformaten auch vielleicht mal machen sollte, gerade bei so einem ganz, ganz langen Lauf, den man jetzt nochmal macht, sich so mit der Frage auseinandersetzen, okay, wie gehe ich mit einer Krise im Rennen um? Weil die kann kommen, die wird eventuell sogar ziemlich sicher kommen. So dieser kurze Moment von, tut ganz schön weh, ich bin gar nicht mehr so im Zeitplan. Und dann diese fette Frage, was mache ich hier eigentlich? Und darauf sollte man vielleicht schon in den, wie gesagt, 3-4 Wochen vorm Lauf eine Antwort finden. Was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an, auch wenn es mal nicht läuft?
Ja, da ist eigentlich die Antwort für Fitness-Freizeitläuferinnen ist da für mich ziemlich eindeutig. Einfach den Körper aus der Stresssituation rausbringen, das heißt Tempo reduzieren. Eventuell, also es ist kein Rat für Elite-Läuferinnen und Läufer, aber wie gesagt, bei den Leuten, die das Gros dieser Marathonfelder ausmachen, einfach den Körper wirklich aus der Belastung rausnehmen, eine Gehpause machen, ein bisschen zu Atem kommen, zur Ruhe kommen, und dann klären sich solche Gedanken in der Regel ganz von selbst. Also dann kommt man wieder darauf, warum man das eigentlich jetzt 12 Wochen lang vorbereitet hat, was man da gerade begleitet. Und ganz häufig ist es auch, deswegen empfiehlt sich das ebenfalls, ganz oft hängt es auch mit einem Energiedefizit zusammen, dass diese schlechten Gedanken kommen und dass natürlich auch eine körperliche Krise kommt. Das heißt also, in den Situationen noch bewusster darauf achten, dass man sich ernährt, dass man was trinkt. Also Tempo reduzieren, verpflegen, trinken, essen, und dann klärt sich das in der Regel von selbst.
Naja, weil eine Sache wollen wir ja eigentlich alle vermeiden und das ist, dass man ein DNF da stehen hat, ne? Dass man dann aufhört, weil man eben bei Kilometer 34 auf diese Frage, was mache ich eigentlich, keine Antwort hatte und dann sagt er, ja, ich höre auf. So, und dann ist man ja danach wochenlang geknickt, weil man hat sich ja doch irgendwie vorbereitet und gefreut und so, und dann ist man enttäuscht. Und genau, was du gerade sagst, wenn man dann in der Lage ist, komm, ich habe einen Plan C und der Plan C ist jetzt, ich mache ein bisschen langsamer, aber ich laufe ins Ziel. Ich finde, das sollte eigentlich immer noch zu erreichen sein oder Priorität haben, dass man ins Ziel läuft. Und das kann man im Training auch schon üben. Ich bin immer sehr sauer, wenn meine Athleten ein Training abbrechen und keinen triftigen Grund haben. Und eigentlich sollte man ein Training nie abbrechen, denn wenn man es abbricht, dann ist man entweder verletzt oder krank. Und wenn man verletzt oder krank ist, tritt man am besten gar nicht erst an zum Training. So, das heißt, wenn man gesund ist und sagt, den 10x800 auf dem Plan, dann soll man die auch durchziehen, diese 10x800. Denn wenn man sie abbricht nach dem 8., weil man sagt, ach, es ist jetzt doch ganz schön anstrengend, ich lass mal lieber, dann lernt der, ich sag jetzt mal salopp, Schweinehund, wir müssen nur laut genug jaulen, dann wird hier die Notbremse gezogen. Und der wird diese Notbremse dann auch im Wettkampf ziehen. Deshalb finde ich sehr wichtig, auch Trainings, die nicht so Spaß machen oder so fluffig laufen, durchziehen, einfach für den Moment im Wettkampf, wenn es dann auch so geht, dass man dann da auch durchzieht und bis ins Ziel läuft. Denn alle, die im Ziel ankommen, sind tausendmal glücklicher als die, die gesagt haben, nee, das bringe ich heute hier nicht zu Ende.
Und da gibt es ja dann noch was, was viele in der Situation, falls sie dann doch mal ein Training abbrechen, falsch machen. Wahrscheinlich ist es auch bei euren Athletinnen und Athleten der Fall. Am nächsten Tag versuchen, nachzuholen. Genau, ja. Ne, also sie haben dann 8x800 gemacht, mussten abbrechen. Ja. Am nächsten Tag machen sie dann aber 10x800.
Die zwei fehlenden.
Ja, genau, ja, nee, im Zweifel machen sie dann das ganze Programm nochmal. Ja. Was natürlich dann mit der Vorbelastung vom Vortag quasi auch zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn es doch klappt, hat man sich quasi total zerstört. Ich kenne das auch von ein paar Athletinnen und Athleten. Mehrheitlich tatsächlich aber die Frauen, witzigerweise. Die dann so in der Trainingsgruppe unterwegs sind, die wollen das dann einfach machen. Die lassen sich dann auch nicht. Aber manchmal ist es ja dann doch gut, wenn man merkt, okay, es lief dann nicht und dann hat es auch keinen Zweck, das dann irgendwie doch durchzuziehen. Und das dann nachzuholen, ist natürlich der größte Quatsch.
Ich bin mal bei einem Marathon ausgestiegen und bin deshalb ausgestiegen, weil ich in dem Moment, es kam ein Gedanke in meinem Kopf und der war, ich höre jetzt hier auf und dann laufe ich nächste Woche in Frankfurt. Und also das habe ich auch gemacht, aber es waren beide Läufe total bescheuert. Der nicht abgebrochen hat, der war natürlich blöd und Frankfurt hat auch nicht funktioniert. Und das ist, also das funktioniert seltenst.
So einen Plan B im Kopf haben.
Genau, ne? So einen Plan B. Ja, dann gehe ich jetzt hier raus aus dem Rennen, jetzt ist Kilometer 34, gilt jetzt wie ein langer Lauf und dann mache ich halt, oder in zwei Wochen gehe ich dann halt woanders nochmal an den Start. Nicht gut.
Aber das habe ich ja schon häufiger gehört, ne? Und dann sagen Leute, die Vorbereitung in den letzten Wochen lief nicht so und ja, ich strebe mal an, aber ich versuche es, glaube ich, in zwei Wochen dann nochmal. Also das ist ja, wenn man das wirklich von vornherein macht, ich weiß nicht, bringt das dann so eine Leichtigkeit für den ersten Lauf, wo man eigentlich nichts erwartet?
Ich finde, es und bringt eine Unruhe rein, die destruktiv ist.
Ja, aber ich würde es auch nicht warten.
Dir fehlt dann auch die Spannung für den Lauf, die ist ja auch so ein bisschen entscheidend.
Ja. Also wenn man das Gefühl hat, der Lauf wird nichts, dann am besten auch gar nicht antreten oder ist das zu kurz gedacht?
Nee, weil es häufig genug auch Läufe, von denen man glaubt, die werden nichts, was werden. Also ich glaube, wenn es keinen triftigen Grund gibt, nicht anzutreten und triftige Gründe sind gesundheitliche Gründe zum Beispiel, nein, vor allen Dingen die, dann zieht man das Ding durch. Dann tritt man da an, so wie man es geplant hat und rennt das Rennen auch nach Hause. Also das gehört dazu einfach.
Aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, eine Vorbereitung, die in der Regel ja 12 Wochen dauert, eine Marathonvorbereitung. Und ihr habt dann eine Athletin, einen Athleten, der merkt, nach 8 Wochen hat tatsächlich ein gesundheitliches Problem oder eine Verletzung, die ihn 2 Wochen daran hindert. Würdet ihr dann an dem ursprünglich geplanten Marathon festhalten oder dann darüber nachdenken, 2-3 Wochen später ist ein anderer Lauf, an dem du starten könntest? Wir machen jetzt die 2 Wochen ruhig, damit du dich erholst von der Verletzung, von der Erkrankung, wie auch immer, und machen dann weiter oder bleibst du bei dem geplanten Termin? Also kann man das Training dann so strecken?
Also das ist bei mir tatsächlich sehr davon abhängig, wie ambitioniert jemand ist. Wenn es eine ambitioniertere Läuferin oder Läufer ist, dann strecke ich das Training tatsächlich und wähle einen neuen Termin. Wenn dem nicht so ist, wird einfach das Zeitziel korrigiert. Also dann wird gesagt, klar, normalerweise hattest du vor, den Marathon in 4:10 zu laufen. Da fehlen uns jetzt einfach 2 Trainingswochen zwischendurch, aber du bist jetzt wieder topfit und gesund. Dann läufst du auf 4:22 an oder was auch immer. Das können wir dann schon eruieren, so anhand der letzten Trainingsdaten, das korrigierte Zeitziel. Aber ich würde im Fitness-Freizeitläuferbereich würde ich tatsächlich eher das Zeitziel korrigieren. Im Leistungsbereich würde ich versuchen, einen neuen Termin zu finden, der besser passt und das Training strecken, wobei das ist endlich. Also das kann man nicht ewig tun. Man kann durchaus mal 2 oder 3 Wochen kann man Training nachziehen oder weiterziehen und so ein bisschen neu strukturieren, aber das kann man nicht dann nochmal 3 Wochen und nochmal 3 Wochen und nochmal 3 Wochen. Dann ist irgendwann ist dann mal Schluss.
Also ich muss auch sagen, wir sind bei www.lauf-coaching.de ja auch Dienstleister, ne? Und der Kunde ist König. Und wenn der jetzt sagt, das geht jetzt hier nicht mit Berlin, ich laufe doch 4 Wochen später in Frankfurt und so, natürlich mache ich alles möglich, damit da dann in Frankfurt einen guten Marathon läuft, auch wenn wir vorher wochenlang auf Berlin hin trainiert
haben. Ich bin da radikaler.
Du bist da radikaler? Ja. Nee, ich bin Dienstleister. Aber wenn jetzt jemand also aus sportlicher Sicht ist es immer schwierig. Ich baue gerne Spannungsbögen über 12 Wochen und die funktionieren über 12 Wochen. Ja. Und es ist immer schwierig, wenn dann dieser Spannungsbogen einfach neu gespannt wird. Also wir können gerne bei dem Bild bleiben. Also das einfach dann sagen, oh, jetzt wird das alles nochmal abgewickelt und wir machen nochmal alles neu. Da ist die Spannung nicht mehr so schick, wie wenn man es von Anfang bis Ende geplant hat.
Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, der auch zur Vorbereitung gehört, weil Martin es gerade kurz ansprach. Und zwar Zielzeit anpassen. Man muss ja erstmal auch eine Zielzeit für sich definieren. Klar, wer den ersten Marathon läuft und mit dem Ziel daran geht, ich möchte einfach ankommen, der läuft im Zweifel einfach sein Dauerlauftempo und versucht anzukommen, wird es im Zweifel hinten raus trotzdem schwer haben und Gehpausen einlegen müssen. Alles cool, gehört zum Marathon dazu. Aber wenn jetzt jemand ein konkretes Zeitziel hat, wie kommt der eigentlich dazu? Also wie geht ihr damit um, wenn jemand kommt, ich möchte, sagen wir, 3:15 im Marathon laufen?
Ja.
Wie überprüft ihr, ob das überhaupt realistisch ist, ob das zu ambitioniert ist, im Zweifel sogar zu langsam, weil er mehr könnte?
Das Simpelste ist natürlich, dass wir ihn dann im zweiten Schritt nach seinen Wettkampfergebnissen bisher fragen. Und die dann eventuell nicht auf der Marathondistanz, sondern auf der 10-Kilometer- oder Halbmarathondistanz aufgestellt worden sind. Und anhand derer können wir sehr, sehr gut natürlich dann auch ausrechnen, was ein realistisches Marathonzeitziel ist. Also 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 4,667 gleich realistische Marathonzielzeit und so weiter. Da gibt es auch schöne Tools auf runnersworld.de. mit deren Hilfe man das mal berechnen kann, was sind eigentlich realistische Laufziele für die verschiedenen Laufdistanzen. Also das ist so das Erste. Und das Zweite ist, speziell beim Marathon, kann ich sehr, sehr gut tatsächlich über die Herzfrequenz, die er im Schwellenbereich, Tempo, dass er im Schwellenbereich Herzfrequenz laufen kann, kann ich das Marathontempo eruieren. Also praktisch das Tempo, was er bei 85-88% seiner maximalen Herzfrequenz realisieren kann über eine längere Laufdistanz, das ist auch ein realistisches Marathontempo. Und da taste ich mich dann im Training natürlich mit Trainingseinheiten, wo ich ihn in diesem Belastungsbereich laufen lasse, taste ich mich da so ein bisschen ran. Also das lässt sich einfach über... Oft starten wir dann in so ein Training rein und sagen, okay, das ist deine Vorstellung, lass uns mal die ersten Läufe abwarten, dann gebe ich an seine Zielzeit, gebe ich so ein paar Trainingsvorgaben und dann stellen wir sehr schnell fest, ist das realistisch, ist er unterfordert, ist er überfordert und dann justiert man so eine Zeit dann auch nach. Aber das Einfachste ist eben, mit aktuellen Wettkampfergebnissen über andere Distanzen ein realistisches Marathonziel sich zu errechnen. Das ist sehr, sehr bewährt eigentlich.
Naja, und dann begleiten wir ja die Läufer auch engmaschig über 12 Wochen und gucken uns das Training an. Und dann kristallisiert sich meistens raus, jemand ist eher so der Sprinter-Typ, der tut sich ja leicht mit den Tempoläufen, aber bei den langen Läufen, da hapert es immer oder umgekehrt. Und dann kann man schon recht gut eine Prognose abgeben. Also nach der 2. Trainingswoche kann ich schlecht sagen, was läuft da wohl im Marathon, aber nach der 8., 10. Trainingswoche kann man schon ganz gut sagen, also die 3,15, die wir uns da gesteckt haben, ist ein bisschen hoch, komm, lass uns auf 3,20 oder uns über 3,20 freuen, wenn du das schaffst, so. Also das einfach das Training sich genau angucken und wie Martin schon sagte, den Puls auch beobachten und gucken, okay, was macht der Puls bei einem 14, 15 Kilometer Tempo-Dauerlauf? Schießt der am Ende nochmal hoch oder hält er das stabil, weil er einfach das Tempo drauf hat? So, mit diesen ganzen Parametern kriegt man dann schon wirklich eine sehr zuverlässige Aussage am Ende hin.
Was kommen denn noch für Fragen bei euch an? Also ihr betreut ja wirklich viele, viele Athleten, die Marathon laufen möchten. Also mir fällt jetzt persönlich gar nichts mehr ein.
Mir auch nicht. Ich wollte aber so ein bisschen fragen, was werdet ihr beide denn oder ihr drei, liebe Ela, Henning und Sonja, in eurer diesjährigen Herbstmarathon-Vorbereitung vielleicht mal Neues und anderes machen?
Oh, Ela kriegt also, sich, ah, schaut so, als würde sie gar keinen Marathon laufen.
Neu, dass ich gar keinen Marathon laufe dieses Jahr.
Ihr lauft alle gar keinen Marathon.
Ach, welchen so läufst du denn, lieber Martin?
Ich werde Frankfurt laufen.
Ach so? Ja. Martin wird Frankfurt laufen. Wo können wir uns denn
jetzt hat er es gesagt.
Flüssige Nahrung reichen?
Bei Kilometer 41.
Alles klar. Gibt's
ein Sekt? Ein Bier? Bei Kilometer 41. Ela, läufst du Marathon? Hast du was vor in diesem Herbst?
Ich wollte tatsächlich auch mal Frankfurt laufen, habe dann festgestellt, ich bin viel zu beschäftigt und könnte keine solide, fundierte Marathonvorbereitung durchführen.
Also wie immer.
Also eigentlich wie immer, ja. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie ganz früher. Tatsächlich fiel mir das gestern Abend ein. Ich hatte es total verdrängt, dass ich in meiner ersten Marathonvorbereitung irgendwann sagte zu jemandem, der mir den Plan gegeben hatte, hatten wir diese Intervalltrainings, da bin ich immer so müde nach, die habe ich dann weggelassen.
Das piepen wir weg hier.
Ja, und inzwischen weiß ich das ja besser und das Wichtigste am Training ist, dass es stattfindet und so und ja.
Nein, und du?
Mal vernünftig sein.
Du hast, Henning, du hast jetzt auch einen großen 100er vor dir, 105 Kilometer Lauf. Und danach wirst du auch nicht mehr in der Lage sein, einen Herbstmarathon zu laufen, denke ich mal.
Also es kann sein, dass ich bei irgendeinem Herbstmarathon an der Startlinie stehe und mitlaufe, aber eben nicht für mich und nicht vorbereitet, nicht auf Zeit, sondern vielleicht begleite ich irgendwen, vielleicht pace ich irgendwen, das werde ich dann entscheiden. Nee, aber ich habe genau in diesem Herbst andere Dinge vor. Ich weiß mal, Ela, wann erscheint diese Podcast-Folge? An welchem?
Am Freitag, dem, oh Gott, jetzt muss ich das Datum nachgucken, Freitag, der 9.9.
Ach so, okay, diese Woche. Mhm. Ah, okay, gut. Ja, dann genau eine Woche später werde ich versuchen, in Slowenien 100 Kilometer zu laufen.
Mit 5000 Höhenmetern?
Fast, ja.
Ja, ist ein bisschen was anderes. Da muss man jetzt so ein bisschen korrigieren, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die sinnvolle und effektive Vorbereitung auf einen Marathon geredet und du sagst, du stellst dich vielleicht dann irgendwo nochmal so an eine Marathon-Startlinie unvorbereitet und pacest jemand. Du hast natürlich dann ein Laufniveau, wo man das durchaus machen kann und du hast dann da nicht das Zeitziel, Bestzeit zu laufen, sondern wirst einfach so mitlaufen. Dann darf man das auch und dann kann man das auch.
Naja, genau. Wer 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern rennt, genau. Der, für den ist dann ein Marathon nochmal ein schönes Auslaufen. Also.
Außer man läuft den Marathon dann entsprechend schnell, dann wird es auch unmöglich. Ne? Also es kommt halt immer darauf an, worauf ist man vorbereitet. Ne? Also die Marathondistanz ist, und das werden sicherlich ganz, ganz viele erlebt haben, selbst wenn sie einen Marathon in 4 Stunden laufen, wenn sie das schon 5-mal gemacht haben, auch gar kein Problem mehr. Ne? Also die können dann alle paar Wochen theoretisch die Distanz an sich laufen. Es geht dann eher darum natürlich, dass man an seinem individuellen Maximum unterwegs ist und das ist dann halt ganz oft bestimmt einfach durch die Pace. Ich glaube, so ein Marathon zu Ende joggen oder gehen, das können ganz, ganz, ganz viele Menschen viel mehr, als sich das zutrauen im Ende, gerade wenn sie sich ein paar Wochen vorbereitet haben. Und man muss sich einfach immer bewusst machen, Marathon ist jetzt auch nichts, was unmöglich ist. Das haben schon 100.000 Millionen wahrscheinlich andere Menschen vor einem geschafft und schaffen das immer wieder. Von daher.
Also die Frage erreicht mich tatsächlich relativ oft. Kann man 2 Marathons hintereinander laufen? Denn ich möchte gerne Berlin laufen und dann habe ich jetzt aber meiner Frau versprochen, wir reisen nach Athen und dann würde ich gerne den Athen-Marathon auch noch laufen. Das ist gar nicht ungewöhnlich, dass manche Menschen das vorhaben und dann finde ich immer wichtig, dass man festlegt, okay, welches ist der Hauptwettkampf? Also einer von beiden muss, und es ist dann eben jetzt in dem Fall Berlin, und Athen wird dann noch so mitgenommen. Und es ist aber natürlich auch eine Frage des Niveaus. Also wer Berlin gerade so mit 5 Stunden durchkommt, der sollte dann nicht 4 bis 5 Wochen später gleich noch einen Marathon laufen. Wer aber Berlin souverän in 3:15 abspult, der kann dann in Athen nochmal mit der Frau irgendwie in 4 Stunden einen Sightseeing-Lauf machen. So, aber das gibt es immer wieder. Aber du hast gerade ja schon gesagt, der Marathon ist ja schon auch eine Grenzbelastung und eigentlich ist die Empfehlung maximal 2 im Jahr. Einer im Frühjahr, einer im Herbst. Weil der sollte 12 Wochen vorbereitet werden und er sollte eigentlich auch 12 Wochen nachbereitet werden.
Okay, ich finde noch spannend, ich will es jetzt nicht ausufern lassen, aber dass du sagst, wenn da jemand, das gibt es häufiger tatsächlich, jemand will in relativ naher Zeitabfolge 2 Marathons laufen, dann ist für mich immer ganz klar, der erste ist der entscheidende. Und der zweite wird einfach nur noch mitgenommen.
Also ein Vorbereitungsmarathon ist gibt's eine
nicht.
Gute Idee.
Nee. Weil klar, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist ein besonders langer Lauf, aber in der Regel können sich 99% der Teilnehmer dann bei dem langen Lauf nicht zurücknehmen, bei diesem Trainingslauf, der dann im Rahmen eines Marathons stattfindet und Entschuldigung, überpacen. Und das macht keinen Sinn. Also wäre für mich immer ist für mich immer gesetzt, der erste, der nah beieinander liegende Marathons muss der entscheidende sein. Und der zweite ist dann vielleicht ein Sightseeing-Run oder was weiß ich auch, was immer.
Sehr gut. Martin, dein Zeitziel für Frankfurt?
Zeitziel für Frankfurt ist, was will deine Frau laufen?
3 Stunden 15 wird sie laufen. 3 Stunden 14, 32.
3 Stunden 14, 31 ist dann mein Zeitziel.
Kannst du dir nicht den Vortritt lassen auf der Ziel?
3 Stunden 14, 33.
Sehr gut, auf dem roten Teppich in der Frankfurter Festhalle.
Bester Zieleinlauf ever, finde ich.
Ja, Frankfurt, das wäre mein Traum, wenn ich Christiane irgendwie begleiten könnte. Das wäre cool. Ja.
Vielleicht kann sie auch noch ein bisschen schneller. Training läuft gerade ganz gut.
Verdammte Hacke. Dann muss ich jetzt rauslaufen, Leute. Mhm. Trainieren.
Ja, aber nicht zu viel, ne?
Nee.
Nicht jeden Tag in der Walle ballern.
Sehr gut.
Ich gehe mal meinen Athleten schreiben.
Ja, gut. Wenn die Leute jetzt noch irgendwelche Fragen haben, was sollten sie dann tun?
Dann hören sie einfach den Podcast nochmal an, weil wir eigentlich alle Fragen beantwortet
haben. Findest du, Eda? Ja, gut. Falls doch noch Fragen sind, lasst uns eine Nachricht zukommen über die verschiedenen Kanäle bei Instagram, bei Facebook und bei lauf-coaching.de. Sonny und Martin heben ganz hoch den Finger und wollen noch irgendwas loswerden.
Ja, wir wollen sagen, dass unser Akkustand niedrig ist. Wir ganz schnell speichern müssen hier.
Genau,
irgendwie.
Bevor hier irgendwas.
Ganz schnell, bitte.
Okay, gut. Ja, an dieser Stelle dann tschüss.
Wie ihr bemerkt habt, hat es offensichtlich geklappt mit dem Speichern. Glücklicherweise, finden wir zumindest. Wenn ihr das auch findet und euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Abonniert unseren Podcast auch sehr gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch in 2 Wochen nicht direkt die nächste Folge unseres Podcasts.